Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Moin Jan.
Hallo Florian.
Wir haben ja eine ganze Weile nicht über Krypto gesprochen, obwohl da in den letzten Monaten doch das ein oder andere los war. Und ich glaube, deshalb müssen wir es in dieser Folge mal nachholen. Und aus diesem Grund haben wir uns auch mal wieder Unterstützung geholt von H. Deshalb moin H.
Moin Flo.
Bevor ich aber zu dir komme, vielleicht zurück zu Jan. Ich habe es gerade schon angedeutet, dass in den letzten paar Monaten dann doch einiges im Krypto-Space passiert. Könntest du vielleicht einmal so eine grobe Skizze dessen machen, was hinter uns liegt?
Ja, genau. Also ich glaube, das letzte Mal haben wir ungefähr so Ende März oder sowas über Krypto gesprochen. Kurz danach hatten wir ein wichtiges Ethereum-Update. Da wird H später bestimmt noch drauf eingehen, nehme ich ihm jetzt nicht vorweg. Ansonsten hatten wir, glaube ich, vor allen Dingen regulatorische Themen in den USA insbesondere. Und das war eigentlich auch genau das, wie wir letztes Mal, glaube ich, auseinandergegangen sind, dass wir gesagt haben, eigentlich stehen die Vorzeichen für Krypto ganz gut. Aber das, was jetzt über Krypto hängen könnte oder die Risiken, die man im Augenblick beachten sollte, sind regulatorischer Natur. Und dann hat sich ja die SEC relativ scharf positioniert in den USA. Einmal gegen Binance, was jetzt sicherlich für niemanden eine Überraschung an der Stelle war. Dann aber auch gegen Coinbase. Und das hat insgesamt zum Ausdruck gebracht, vielleicht, dass man dort nicht allzu kryptofreundlich ist. Und das hat generell einfach die Kurse nochmal so von den 30.000, wo es ja zwischendurch dran gekratzt hat, mal wieder runtergeschickt Richtung 25.000. Und dann muss man aber auch sagen, als diese Themen dann einmal durch waren oder zumindest diese juristischen Cases draußen, dann haben wir jetzt gerade die Trendwende gesehen und eigentlich den eigentlichen Pfad, den wir erwarten würden, würde ich sagen, ganz gut wieder aufgenommen, zumindest in den Leitwährungen.
Bevor wir jetzt über die Trendwende und die Gründe dafür sprechen, würde ich ganz gerne nochmal in dieses regulatorische Ungewitter etwas tiefer einsteigen. Und zwar hattest du gerade auch schon gesagt, dass es wurde eine Klage gegen Coinbase erhoben von der SEC. Das war irgendwie zu erwarten. Da würde mich mal interessieren, wieso war das zu erwarten? Und warum hat man auch gegen die Good Guys oder vermeintlichen Good Guys in Form von Coinbase geschossen? Wo man ja eigentlich immer sagt, naja, die sind ja regulatorisch total sauber in den USA angesiedelt, versuchen alles zu befolgen. Können wir die beiden Cases, vielleicht auch Frage an euch beide, so ein bisschen weiter auseinanderdröseln, wo da Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen?
Genau, du hattest ja zweimal Coinbase gesagt, aber einmal meintest du Binance dabei. So, und bei Binance war es jetzt für niemanden so eine große Überraschung, weil die natürlich regulatorisch immer irgendwo im Graubereich oder an der Grenze dessen, was sie für machbar hielten, überall, ich sag mal, mitgeschwommen sind. Und insofern, da hat es jetzt niemanden überrascht. Bei Coinbase muss man sagen, auch das, was jetzt bei denen ja letzten Endes eigentlich dann angeklagt wurde. Ich meine, das ist eine Public Company, die auch irgendwo mit ähnlichen Prospekten mal an die Börse gegangen ist. Und das wurde damals alles angeguckt. Insofern überrascht es dann doch schon sehr. Und ich würde sagen, das ist eher dann so ein bisschen, würde ich interpretieren, als so ein gewisser Stimmungswandel, dass man vielleicht jetzt in den USA nicht allzu kryptofreundlich aufgestellt ist. Ich würde sagen, in der Regierung, vielleicht auch, weil man eben fürchtet, dass Krypto ja mal mittel- bis langfristig auch eben eine Bedrohung für den US-Dollar sein kann. Und das kann man durchaus nachvollziehen an der Stelle. Auf der anderen Seite sind die USA natürlich zum Glück nochmal ein Rechtsstaat. Und insofern, glaube ich, stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass beispielsweise ein Coinbase relativ gut aus dieser Klage hervorgeht.
Ich glaube, da gibt es auch darüber noch eine gewisse Vorgeschichte, weil die aktuelle demokratische Regierung rund um Biden Biden hat ja im Vorfeld relativ viel auch Kontakt zu SBF gehabt. Und jetzt erst vor kurzem ist zum Beispiel jetzt auch sind neue News zum FTX-Fall rausgekommen, wo letztendlich rauskam, dass schon viel länger das eigentlich nach Fraud ausgesehen hat und dass auch mehr Leute wahrscheinlich Bescheid wussten. Und ich glaube, die aktuelle Regierung möchte sich einfach umso mehr von dem gesamten FTX-Spektakel distanzieren und geht deswegen seit Anfang des Jahres einfach sehr, sehr stark gegen Krypto vor. Anfangs durch die Bankenregulierung, wo zum Beispiel auch Capital Requirements und weitere Themen hochgesetzt worden sind. Dann auch als die Silicon Valley Bank untergegangen ist, ist ja auch im Zuge dessen zum Beispiel Signature Bank mit aus dem Verkehr gezogen worden und wurde eben nicht durch das neue Rettungsprogramm, Liquiditätsprogramm der US-Regierung gerettet. Und man sah dann letztendlich danach auch mit der Klage gegen den Binance USD Coin mit Paxos zusammen, dass das Thema Stablecoins auch ungern gesehen wird und dann letztendlich auch bei der Klage gegen Kraken, dass Staking as a Service, als Offering einfach ungern gesehen wird. Und ich glaube, wenn man jetzt sich den Case von Coinbase anschaut, so könnte man auf der einen Seite schon sagen, es ist unerwartet oder überraschend, weil es einfach die sauberste Exchange ist, die man sich in diesem Bereich vorstellen kann. Aber auf der anderen Seite war es für uns zumindest auch nicht so unüberraschend, weil es ganz klar war, dass Coinbase Staking Offering vielleicht auch angegriffen wird von der SEC. Und auch, weil die SEC ja in der Klage gegen Binance einige Crypto-Assets, wie zum Beispiel auch ein Cardano, Solana etc. als Securities benannt hat. Und damit wäre einfach nur die logische Konsequenz, dass eben die Plattformen, die das Handeln dieser Kryptoassets ermöglichen, wie zum Beispiel ein Coinbase, auch als Unregistered Securities Broker und Exchange und Clearinghouse quasi benannt werden können. Und das ist ja letztendlich auch die Klage, die an ein Coinbase ging. Es wurde ja nicht gesagt, dass Coinbase irgendwelche illegalen Aktivitäten im Sinne von Kundengelder missbrauchen durchgeführt hat oder so, wie bei SBF und FTX und wie vielleicht auch bei dem Fall Binance, das vielleicht aktuell versucht wird aufzudecken. Bei Coinbase ist wirklich nur das Thema, ist es jetzt eine Security oder ist es nicht eine Security? Und ich glaube, das werden wir in den nächsten 2-3 Jahren über Rechtsprozesse herausfinden.
Okay, also ich fasse nochmal für mich zusammen. Es ist im Grunde so, dass die SEC zu dem Entschluss gekommen ist, dass sie halt sagt, gewisse Kryptowährungen sind eigentlich Wertpapiere, die man registrieren lassen müsste, wenn man die nicht registrieren lässt und dann eine Börse ist, die halt quasi das anbietet, dass man diese Kryptowährungen handelt, dann halt handelt es sich eigentlich um eine illegale Wertpapierbörse und das wirft man den beiden jetzt im Grunde vor. Was wäre die Konsequenz davon? Also wenn jetzt ein Gericht wirklich zu der Entscheidung kommt, dass sie sagen, pass mal auf, ich meine Ethereum und Bitcoin, soweit ich das jetzt verstanden habe, sind davon nicht betroffen, aber ein Cardano zum Beispiel oder ein Solana, glaube ich, auch. Was würde passieren, wenn ein Gericht jetzt sagt, ja, das ist tatsächlich so, das sind unregistrierte Wertpapiere. Was wäre die Konsequenz für diese beiden Kryptobörsen?
Genau, also als erstes würde das heißen, dass nur registrierte Plattformen überhaupt den Handel ermöglichen können. Das heißt, ein Coinbase würde sich wahrscheinlich relativ bald darum bemühen, sich zu registrieren. Es würde aber auch Fragen über die Marktstruktur letztendlich aufgeworfen werden. In der im Kryptomarkt ist ja aktuell so, dass Coinbase wirklich 3 Funktionen in einem letztendlich erbringt. Es ist die Börse an sich, wo letztendlich das Orderbuch geführt wird. Es ist der Broker, wo letztendlich sowohl Retail-Orders als auch institutionelle Orders aufgenommen werden, die dann auf der Börse exekutiert werden. Und es ist das Clearinghouse, wo letztendlich auch die Transaktionen gesettelt werden. Und in der traditionellen Wertpapier-Sicht oder vor allen Dingen bei Equities ist es eben so, dass diese Funktionen von unterschiedlichen Parteien durchgeführt werden, was unter anderem auch Vorteile hat, in denen zum Beispiel nicht Kundengelder bei der Börse gleichzeitig oder bei der Börse gleichzeitig gehalten werden können und deswegen dann auch misused werden können, wie bei FTX. Und ich glaube, ein bisschen die Frage, die wir uns vor einem halben Jahr gestellt haben, als SBF noch ein Befürworter einer neuen Marktstruktur war, war auch, ob Krypto nicht auch eine gewisse Finanzinfrastruktur stellen kann, die effizienter ist als der traditionelle Markt. Und ich glaube, das wäre jetzt eben in Gefahr, wenn Kryptomärkte doch in das alte Raster reingepresst werden. Und was man natürlich da auch schon sehen kann, es gibt auch die ersten neuen Player, wie zum Beispiel die EDX Exchange, welche auch von nicht nur großen Investoren wie Sequoia gebackt worden sind, sondern auch von traditionellen Player wie ein V2 oder ein Charles Schwab oder ein Citadel. Und die möchten sich zum Beispiel wirklich nur als Exchange aufstellen und möchten eben die Funktionen Clearinghouse und Brokerage nicht selber durchführen. Und ich würde dann erwarten, dass wir in nächster Zeit noch mehr Player sehen wie diese, die versuchen auf eine, sagen wir, etwas traditionellere Marktstruktur dann aufzusetzen, die dann vielleicht damit befähigt wird.
Okay, also das klingt jetzt für mich nicht nach einer kompletten Vollkatastrophe, wenn jetzt das Gericht sagen würde, okay, es ist tatsächlich, also die Anklagepunkte der SEC sind valide und es muss was getan werden. Das scheint sich alles irgendwie noch im Rahmen zu halten, wenn ich deiner Einschätzung jetzt so zusammenfassen kann.
Ich finde, das ist noch relativ schwierig abschätzbar. Ich glaube, die aktuelle Situation, wo wir einfach eine komplette Ungewissheit haben und einfach Unternehmer in den USA sich die Frage stellen müssen, wenn sie etwas machen, ist, komme ich dafür ins Gefängnis oder nicht? Das ist, glaube ich, deutlich schlimmer als eine mögliche Zukunft in 5 Jahren, wenn man weiß, ist es eine Security oder nicht und dass man sich darauf einstellen kann. Aber das wird natürlich auch die Innovation etwas abbremsen.
In jedem Fall kann man schon sagen, dass, ich sag mal, wenn man auch mit Kryptounternehmern und Akteuren aus den USA spricht, das schwächt natürlich die USA als Standort jetzt enorm, weil die sich einfach überlegen, okay, wenn es hier gerade mir so schwer gemacht wird und alles so unsicher ist, dann gehen die halt woanders hin. Und ich meine, die Kryptonomaden sind halt mit die flexibelsten Menschen der Welt, die nahezu von überall häufig agieren können. Und insofern merkt man dort schon auch, ich sag mal, eine gewisse Abwanderung im Kleinen jetzt schon. Und ich glaube insofern, weil diese Rechtsfälle dann wahrscheinlich auch sehr, sehr lange dauern, bis sie entschieden werden, muss man sagen, kann das jetzt noch etwas länger über den USA hängen. Aber es sollte nicht Krypto als Ganzes jetzt, ich sag mal, im ganz Großen zurückwerfen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt einmal überdenkt, ich sag mal, wo ist denn gerade die Adoptionsrate am höchsten? Das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen, okay, das sind jetzt die schon entwickelten Länder, sondern wenn wir da einfach auch mal beispielsweise Google Trends oder sowas zur Hilfe nehmen, das sind halt Länder wie Nigeria, das sind Länder wie irgendwo die Türkei, das ist natürlich El Salvador oder so. Das sind Länder, die Bitcoin eigentlich auch viel nötiger haben, als wir es vielleicht jetzt in Deutschland oder die USA selber derzeit. Und das treibt natürlich aber auch die Adoption.
Welche Region wird dann aus eurer Sicht oder ist am besten positioniert, um das nächste Krypto-Mekka zu werden? Also du hattest jetzt, Jan, gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wo die Adoption am größten ist. Das sind wahrscheinlich aber nicht die Standorte, wo die Innovationen vorangetrieben werden, oder?
Also ich glaube, das ist gemischt am Ende. Die Innovation findet ja manchmal auch einfach dort statt, wo es dann genutzt wird in den tatsächlichen Use Cases und weil die Menschen dann eben dort weiter sind. Trotzdem ist es so, wenn sich jetzt irgendwo ein neues, sehr innovatives Krypto-Startup mit einer großen Vision für die Welt gründet, dann ist es typischerweise jetzt auch nicht in einem Entwicklungsland mit sehr, sehr schwacher rechtlicher Infrastruktur drumherum, sondern am Ende, wo gehen jetzt gerade viele Leute hin? Das sind halt Länder irgendwo wie Dubai oder sowas oder ich sag mal andere Staaten, die halt relativ schlau sind, mit ihrer Regulierung einfach Innovationstreiber anzuziehen. Und ansonsten muss man sagen, es ist aber auch insgesamt trotzdem noch weltweit einigermaßen weit verteilt und zum Glück passiert auch in Deutschland und Europa weiterhin einiges Neues. Und da haben wir ja jetzt auch eigentlich ein regulatorisches Umfeld zuletzt gesehen, was, ich sag mal, deutlich positiver und akzeptierender war, sondern eher einfach einen vernünftigen Rahmen gesucht hat, aber jetzt nicht, ich sag mal, insbesondere versucht hat, einfach Krypto jetzt auszubremsen.
Okay. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal zurückzirkeln wollen auf die Klagen gegen Coinbase und Binance, und zwar auf die gegen Binance. Ich meine, wir hatten gerade schon gesagt, bei Coinbase, okay, da geht es jetzt nicht wirklich um illegales Verhalten in dem Sinne, dass die jetzt ja irgendwelche Customer betrogen haben oder ähnliches. Bei Binance sind die Vorwürfe ja aber doch schon ein bisschen schärfer. Was wird denen vorgeworfen und was könnte das für Konsequenzen haben? Haben wir bei Binance vielleicht das nächste FTX?
Es ist nicht auszuschließen. Also ich glaube, je tiefer man dort reinguckt und sich damit beschäftigt, desto mehr stößt man auf Themen, wo man sagt, es ist absolut möglich. Auf der anderen Seite muss man auch so sagen, die haben natürlich so viel Geld eigentlich verdient in den letzten Jahren, dass die, ich sag mal, einfach diese Marktposition sich aufgebaut hatten, dass sie vielleicht, selbst wenn sie das nächste FTX wären und in die Kundengelder gegriffen hätten, vielleicht haben sie es inzwischen schon ausgeglichen. Und trotzdem ist es natürlich so, das kann man natürlich da nicht stehen lassen auf die Dauer. Und genau, insofern ist es eigentlich gar nicht schlecht, dass da jetzt mal tiefer reingeguckt wird. Also ich finde es gut. Ich finde es immer noch relativ, ich sag mal, interessant, dass so lange diese Struktur dort bestehen konnte, mit ja, mit diesem hohen Maß an Intransparenz und wo eigentlich außer dem CZ eigentlich so niemand wirklich etwas zu sagen hat. Insofern, ja, ich bin gespannt, wie es dort weitergeht und ja, halte auch keine Coins auf Binance oder so, wenn das hier die Frage wäre. Das halte ich für deutlich, deutlich riskanter, als wenn man jetzt irgendwo Richtung Coinbase, Kraken oder einer anderen besser regulierten Exchanges geht.
Ich glaube, es ist doch ein bisschen das Thema bei Binance. Ich sehe das fast ähnlich wie Tether. Jede Industrie weiß eigentlich, dass die beide in der Vergangenheit Dreck am Stecken hatten. Binance wurde 2017 im ICO-Hype aufgesetzt und war damals eben die erfolgreichste Börse, weil sie nicht KYC und AML-Prozesse implementiert hat und eben über Stablecoins eine effiziente Art und Weise gefunden haben, sich zu funden und dabei unter anderem auch von Tether profitiert hat. Und also mich wundert es überhaupt nicht, dass wir die ersten 4-5 Jahre der Existenz von Binance einfach sehr, sehr viel für Agilität und Geschwindigkeit optimiert wurde und nicht für Compliance und dass man dort wahrscheinlich auch teilweise in der Grauzone operiert hat oder wirklich sogar darüber hinausgegangen ist. Ich glaube, ein bisschen die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist, in den letzten 18, 24 Monaten haben sie es geschafft, sich ein bisschen besser, robuster aufzustellen und aufzuräumen, weil wenn man genau in die SEC-Klage reinschaut, da sind eigentlich auch alle Beweise, die da gefunden worden sind, für die Jahre bis 2021 nur. Und ich hoffe einfach, dass sich seitdem einiges gebessert hat und vielleicht auch, wie Jan gemeint hat, auch wenn da etwas schief ging, dass die vielleicht aus den Profiten ausreichend Gewinne geschlagen haben, dass eben nicht eine Situation ähnlich wie bei FTX passiert.
Aber jetzt lasst uns doch mal ein bisschen spinnen und davon ausgehen, dass vielleicht wirklich die Vollkatastrophe eintritt und man bei Binance einen ähnlichen Fall hat wie bei FTX. Würde das nicht den kompletten Kryptomarkt auch mit runterziehen? Weil ich erinnere mich daran, wie FTX halt, was das für Wellen geschlagen hat auf dem Markt. Und die sind ja vergleichsweise noch ein kleiner Fisch gewesen gegenüber dem absoluten Branchenriesen Binance.
Ich glaube schon, das würde erstmal definitiv den Markt runterziehen. Die Frage ist, wie lange hält es an der Stelle dann an? Ne? Weil es kann ja sogar sein, wenn jetzt beispielsweise der Fall wäre, dass Binance ganz viele Coins gar nicht hält, sondern nur vorgibt, sie zu halten, dann wäre das ja letzten Endes ein Szenario, wo Binance eigentlich short dieser Coins wäre zum Markt hin. Und in dem Moment, wo das dann aufgedeckt wird, fallen eigentlich diese Short-Coins an der Stelle dann weg. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn Binance jetzt komplett ins Fallen käme, hätten wir erstmal wahrscheinlich einen Crash, würde ich davon ausgehen. Die Frage ist, wie tief und wie nachhaltig ist es vielleicht dann aber auch einfach ein klärendes Ereignis. Ich glaube aber, es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass die jetzt, in näherer Zeit umfallen. Insofern, es bleibt ein Risiko, was irgendwo über dem Markt schwebt. Eins, wo man sagen muss, das muss man, glaube ich, in Kauf nehmen. Krypto bleibt weiterhin ja eine riskante und neue Asset-Klasse an der Stelle. Und es kann vieles dort passieren. Man sollte auf jeden Fall das immer im Kopf haben, dass es passieren kann und entsprechend positioniert sein, sodass einen das dann nicht umwirft.
Du hattest zu Beginn der Folge schon angeteasert, dass diese regulatorische Klagewelle, nenne ich sie jetzt mal, erstmal für Druck auf die Kurse ausgeübt hat, dann aber irgendwie so die Trendwende kam. Und wir haben es ja jetzt gesehen, der Bitcoin ist mal wieder über 30.000 US-Dollar in den letzten Tagen/Wochen geklettert. Woher kommt jetzt diese Trendwende? Ich meine, es ist immer Kaffeesatzleserei, so ein bisschen in Kurse irgendwas reinzuinterpretieren. Ich würde euch trotzdem gerne einladen, erstmal zu versuchen.
Also ich glaube, man kann einfach gewisse Themen, ich sag mal, vorsichtig vielleicht dran ablesen. Ich glaube, wir hatten eigentlich ein gutes Setup für Kryptowerte im März mit irgendwo, ich sag mal, absehbar dem nicht baldigen, aber irgendwie dem nahenden Ende von Zinsanstiegen. Wir hatten gerade einfach nochmal, ich sag mal, die Bankenkrise, die natürlich voll auf das Bitcoin-Narrativ eingezahlt hat. Wir haben generell etwa ein Jahr vor dem Halving gestanden. Das war auch in der Vergangenheit ein guter Zeitpunkt, wo Bullenmärkte angefangen haben, sich zu entwickeln. Und dann irgendwann fingen die Kurse, ich sag mal, so langsam an zu bröckeln, ohne dass man jetzt genau sagen konnte, was steckte dahinter. Und etwas später kamen dann diese ganzen regulatorischen Schwierigkeiten in den USA. Und wenn man jetzt mal sich überlegt, wenn solche regulatorischen Themen in den USA passieren, dann sind da auch immer relativ viele Leute hinter den Kulissen dran beteiligt, die das wissen. Und bei Bitcoin und Co. gibt es ja jetzt kein Insider-Trading-Verbot. Das heißt, es gibt immer dort Leute, die irgendwo etwas früher wissen, was dort gerade passiert. Und es könnte beispielsweise sein, dass das einen Kurseinfluss hat. Und nachdem jetzt eben dass dann diese News-Events eingetreten sind und keine neuen mehr zu erwarten sind, dass sich dann eben die Leute, die vielleicht vorher verkauft haben oder short waren, wieder eingedeckt haben. Insbesondere weil, man muss ja auch sagen, das kam ja dann zusammen mit auch dem Timing jetzt beispielsweise von der angekündigten BlackRock ETF, der gelauncht werden soll. Jetzt gibt es das Gerücht, was sich bestimmt dann bald bestätigt, dass Fidelity eben auch nochmal den Anlauf zum Bitcoin ETF macht. Also eigentlich positive Nachrichten auf der Seite der institutionellen Adoption. Auch die Deutsche Bank hat jetzt, ich sag mal, bekannt gegeben, dass sie ins Krypto-Verwahrgeschäft einsteigen wollen. Es gibt viele dieser Art von Nachrichten, wo man jetzt sagen kann, okay, so langsam passiert wieder was auf der institutionellen Seite. Und dann gleichzeitig gibt es so ein bisschen auf der Makroseite eben das Thema, okay, Zinsen jetzt verlangsamen sich. Und ich glaube insofern, dass die Käufer, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, die Kurse ja in kurzer Zeit auch getrieben haben, das waren nicht irgendwie Retail-Investoren. Das sieht man auch an Google Trends beispielsweise, das eigentlich Retail-Interesse ist noch nicht wieder da. Das sieht man ja auch in den Umsätzen der Börsen, sondern es waren eben A, makrogetriebene Spieler und B, und das sieht man dann teilweise auch in den Statistiken, sind einfach die alten Kryptohasen, die irgendwie schon durch mehrere Zyklen durchgegangen sind und die eben ja auch von Adressen agieren, die teilweise sehr alt sind. Ich glaube, ich hatte eine Statistik gesehen. Ich glaube, wir haben ja 62% der Bitcoins, die gehalten werden von Adressen, die älter als ein Jahr sind. Das heißt, so ein bisschen die kurzfristigen Verkäufer gehen aus und gleichzeitig wird gekauft und dann dann kommt es einfach zu sehr erfreulichen Kursentwicklungen wie zuletzt.
Ich glaube, die Statistik war sogar bei 69%, also noch ein bisschen mehr, und das ist höher, als wir es bisher jemals hatten. Und ich glaube, noch ein weiterer Datenpunkt, der recht interessant ist, was das Thema institutionelle Adoption angeht, ist einfach der Fakt, dass die CME Bitcoin Futures, also quasi die regulierten Futures der CME Exchange, jetzt innerhalb von nur 10 Tagen ihren Open Interest um über 40% gestiegen haben. Und das ist ja primär getrieben von institutionellen Akteuren, die auch bei der Börse letztendlich einen Seat haben und da auch agieren können.
Jetzt hattet ihr aber gerade diese konkreten Beispiele angesprochen, also Deutsche Bank, Fidelity, die ja, wo halt ein bisschen gemunkelt wird, dieser BlackRock ETF-Trust, der bald an den Markt gehen soll. Die Frage, die ich mir da stelle, das ist ja auch ein Prozess, der über ja mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre ging, dass diese traditionellen Finanzplayer an diesen Produkten gearbeitet haben, an diesen Anträgen gearbeitet haben und so weiter. Wird da in dem Narrativ jetzt nicht vielleicht so ein bisschen überinterpretiert, weil das war halt vielleicht im Bullenmarkt damals schon vorbereitet und na mein Gott, dann hat man das Projekt jetzt halt durchgezogen, aber jetzt kommt es halt gerade jetzt, aber auf das Timing sollte man nicht so viel geben?
Ich glaube, eine interessante Statistik, die da vielleicht hilft, ist gerade BlackRock ist dafür bekannt, dass die bisher nur einen einzigen ETF-Bewerbung hatten, die nicht durchgegangen ist von den Hunderten an Bewerbern, die sie hatten. Und es gibt wahrscheinlich in dieser Welt wenige Player, die wirklich besser informiert sind als ein BlackRock. Und jetzt das Signal, dass BlackRock genau jetzt das Timing auswählt, um mit dieser Bewerbung an den Markt zu gehen, kann natürlich auch gedeutet werden, als sie sehen etwas, vielleicht die US-Wahl im nächsten Jahr oder so, als ein potenzieller Triggerpunkt, wo sich eine gewisse Kehrtwende auch in der Regulatorik sich ergeben kann. Und ich glaube, mit Fidelity, wahrscheinlich hatten sie eine Bewerbung schon im Schubkasten, aber mussten jetzt einfach schneller rauskommen, weil sie nicht an ihren Wettbewerber das Geschäft verlieren wollten. Aber es wird natürlich umso mehr Spieler geben, die genauso wie damals mit dem ersten Bitcoin Futures ETF auch nachgezogen haben nach ProShares, die jetzt eben auch noch reinkommen werden. Und das ist in sich natürlich etwas, was auch positive Schlagzeilen weiterhin generieren kann.
Und dann muss man auch einfach sagen, ich meine, wir kommen einfach dem Halving näher. Und es gibt natürlich viele, die an der Stelle dran glauben, dass es auch dieses Mal wieder seinen Effekt haben wird. Und ja, mathematisch sollte es sowieso. Und dann halt noch der Effekt der sich manchmal eben selbst erfüllenden Prophezeiung. Insofern macht es vom Timing vielleicht auch gerade jetzt Sinn.
Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen tiefergehend erklären, was es mit dem Halving überhaupt auf sich hat und warum das rein mathematisch und vielleicht auch für den Narrativ selbsterfüllende Prophezeiung einen positiven Effekt haben könnte?
Klar. Das Bitcoin-Halving findet ja alle 4 Jahre statt und das ist der Zeitpunkt, wann er dann mit jedem neuen Block nur noch halb so viele neue Bitcoins auf den Markt kommen. Und diese Bitcoins landen dann bei der Person oder in der Regel der Entity, die sie gemeint hat. Und diese Entities geben ja dafür Ressourcen aus, vor allen Dingen in Form von Strom. Und um diese Kosten zu decken, kommen dann diese gemeinten Bitcoin sehr häufig direkt auf den Markt. Und was dann jetzt passiert nach dem nächsten Halving ist, die Anzahl der neuen Bitcoins, die von Minern eben verkauft werden, die halbiert sich. Und das hat natürlich dann einen Einfluss auf Angebot und Nachfrage und damit dann auf den Preis. Und da das jetzt ja schon, ich sag mal, ein paar Mal der Fall war und es jedes Mal vor dem Halving einen neuen Bullenmarkt gab und man sich das ja auch gut erklären kann, entsteht natürlich zusätzlich noch so ein bisschen was wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weil wenn dann jeder dran glaubt, dann deckt sich eben auch jeder gerne vorher ein. Und insofern, so die Dynamik dahinter.
Okay, verstehe. Inwiefern wirkt sich das auf Investitionshypothesen gegenüber Bitcoin-Minern aus? Weil ich meine, ihr habt ja in eurem Fonds jetzt nicht nur reine Kryptowährungen liegen, sondern ihr investiert ja auch in Firmen innerhalb dieses Ökosystems. Also sprich, ein Coinbase, glaube ich, liegt auch in eurem Kryptofonds und halt auch der ein oder andere Miner. Validiert ihr dann oder hinterfragt ihr solche Thesen nochmal? Ist das was Positives oder Schlechtes für die Miner?
Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, unsere Arbeit steckt natürlich drin, auch die Entscheidung der Miners nachzuvollziehen und auch ein kleines bisschen zu verstehen, machen die letztendlich gute Kapitalallokationsentscheidungen oder nicht. Es gibt zum Beispiel eine kleine Auswahl an Minern, die wir sehr gut finden, die jetzt wirklich halt sehr konservativ in weitere Investments rangeht. Und bei jedem weiteren Investments in neue Bitcoin-Mining-Equipment oder Chips sich auch wirklich die Überlegung stellt, schaffe ich das denn, dass die kompletten Investitionskosten jetzt noch in der Zeit vor dem Halving zu, sagen wir mal, mindestens 80% zurückgezahlt sind. Und es gibt im Vergleich dazu auch deutlich aggressivere Spieler, die wir weniger interessant finden, die jetzt einfach komme, was wolle, in Wachstum investieren. Und das, obwohl das Risiko besteht, dass eben nach dem Ausbau der Infrastruktur und nach dem Shipment der Chips, die wirklich so spät ankommen erst und so viel Geld dafür ausgegeben wurde, dass die vielleicht bei bestimmten Bitcoin-Preisen sich überhaupt nicht zurückzahlen. Und wir als Investoren in diese Branche müssen natürlich da schon herausfinden, wer letztendlich diejenigen Player sind, die da besser aufgestellt sind als die anderen. Und genau.
Ja, da schließt sich natürlich die Frage an, wer sind denn diese Player? Also wer sind denn besser aufgestellt als Spieler, die nicht so gut aufgestellt sind?
Ich glaube, so komplett können wir hier nicht aus unseren Nähkästen plaudern. Aber ich glaube, ein Unternehmen, was wir in der Vergangenheit schon mal erwähnt haben, ist Riot Platforms, die der zweitgrößte Miner nach Marktkapitalisierung aktuell im Markt sind und die weltgrößte Bitcoin-Mining-Farm in Texas haben. Mein Kollege Anthony und ich, wir haben letzten Monat diese Facility auch vor Ort besucht und waren auch erstaunt, wie groß, also was für Skalen das letztendlich alles hat. Die Facility hat 700 Megawatt an Strom und hat es auch geschafft, für den Großteil des Stroms einen festen Strompreis von unter 3 Cent pro Kilowattstunde einzulocken. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Verteidigbarkeit für das Geschäftsmodell, weil du als Commodity-Business einfach besser aufgestellt bist, wenn du dein Produkt zu niedrigeren Kosten generieren kannst als andere. Und jetzt ein Riot zum Beispiel in diesem Beispiel hat einfach durch die niedrigen Bitcoin-Produktionskosten von unter $10,000 pro Bitcoin eine gute Position und auch ein gutes Balance Sheet, dass wir denken, dass die auch eine mögliche Volatilität nächstes Jahr und das Halving gut ausnutzen können, um weiter zu wachsen und sich besser aufzustellen.
Fakt ist aber auch, wenn man keinen langfristig deutlich steigenden Bitcoin-Kurs erwarten würde, dann sollte man an der Stelle nicht investieren. Teil der These muss immer sein, dass die Kurse, ich sag mal, über den Zyklus von 4 Jahren deutlich steigen. Und dann kann man natürlich insbesondere einfach noch versuchen, durch geschicktes Timing dort eben an diesem Zyklus nochmal doppelt mitzuverdienen.
Diese These, dass die Kryptokurse deutlich steigen werden, die ist natürlich aber auch so ein bisschen gefährdet. Und ich denke da konkret an einen Punkt. Zwar hatten wir ja im letzten Jahr relativ viele Insolvenzen gesehen. Ich denke da an den Celsius, ich denke an den FTX. Und diese Firmen haben ja doch aber noch relativ viele Kryptobestände, die jetzt in Insolvenzen wahrscheinlich in einen sehr dünnen Markt reinverkauft werden. Also die Handelsvolumina sind lang nicht da, wo sie im Bullenmarkt waren. Und wenn jetzt auf einmal der Insolvenzverwalter anfängt, Krypto-Tokens auf den Markt zu werfen, könnte das die Kurse nicht in den Keller treiben?
Sicherlich bei einigen kleinen Assets. Also ich glaube, wer jetzt beim FTX-Fall mit seinen Claims noch hofft, dass er für die FTT und MAPS-Tokens noch etwas bekommt und Serum, ich glaube, das wäre dann eher enttäuschend. Ich denke aber nicht, dass jetzt die großen Assets, wie jetzt zum Beispiel ein Bitcoin oder ein Ether, davon stark betroffen sein werden. Und wir wissen ja auch, dass die Firma, die jetzt aktuell den Insolvenzfall von FTX betreut, auch schon angefangen hat, größere Bestände an Bitcoin und ETH in US-Dollar umzuwandeln, damit diese Werte eben nicht mehr den Kursschwankungen unterliegen. Und von daher.
Teilweise ist ja auch bekannt, was diese Firmen dann gehalten haben oder noch halten. Das heißt, man kann das jeweils dann vorher in seine Investmententscheidung mit einkalkulieren. Ich glaube aber auch, dass in der Gesamtsumme des Marktes dort eben nicht mehr besonders viel aus diesen Fällen jetzt für uns zu erwarten ist.
Ich glaube, als Liquidator musst du dir natürlich auch die Frage stellen, jeder in dem Bereich kennt die Adressen von FTX und Alameda Research und sieht, wo die Coins da noch liegen und wie viele und in welcher Form. Wenn man jetzt anfangen würde, wirklich sehr aggressiv in einen illiquiden Markt hinein zu verkaufen, dann würden ja die Liquidatoren ihren eigenen Job nicht erfüllt haben, weil die ja daran interessiert sind, eigentlich den höchstmöglichen Recovery-Wert für die Gläubiger aufzutreten.
Wobei das interessant auch an den Liquidatoren in den USA ist auch, dass ich habe das mal in einem Fall, wo ich ein privates Investment gemacht habe, erlebt. Solche Cases, die können sich wirklich über 10 Jahre ziehen und das geht dann von einem Liquidator an den nächsten weiter, die sich alle schön wieder ihre Fees rausziehen und die dann nochmal entscheiden, okay, da muss jetzt doch nochmal was geprüft werden, dann kommt es wieder einer da rein. Also es ist wirklich ein echt langer Prozess, von dem sich auch sehr viele Juristen da ganz gut ernähren können. Das muss man an der Stelle auch sagen.
Okay, also es klingt für mich nicht so, als wenn ihr euch da super akute Sorgen macht. Wir haben jetzt in dieser Folge sehr viel über verschiedenste Grautöne gesprochen. Wir haben über diese Regulierungswut in den USA gesprochen, wir haben über die Trendwende gesprochen und mögliche Katalysatoren. Könnt ihr das vielleicht einmal noch zu so einem Big Picture mit Blick in die Zukunft zusammenfassen? Wie seht ihr Krypto in den nächsten 6 bis 12 Monaten?
Ja, also ich starte gerne und Harte darf es gerne ergänzen. Also ich glaube, wir haben es ja auch vorher, ich glaube im Januar und im März gesagt, wir sehen eigentlich ein generell gutes Setup jetzt für, ich sag mal, die nächsten und ich glaube so Zeitraum 6 bis 18 Monate vor uns. Makrowirtschaftlich hatten wir es schon angedeutet, einfach mit den sich abzeichnenden Zins, ich sag mal, nicht mehr Steigerungen und wahrscheinlich bleibt er einfach höher für länger, aber das ist dann auch kein Problem mehr, weil das ist bekannt. dann glauben wir eben, dass, ich sag mal, diese ganze Negativität, die einfach in den Markt gegangen ist, einfach den Peak haben wir bereits hinter uns. Das war ja so wirklich mit dem Economist-Titelblatt letzten Jahres. Ich glaube, da sind wir jetzt auch deutlich herausgekommen. Wir hatten gerade angesprochen, das Halving liegt vor uns. Ich glaube, auf, ich sag mal, einer High-Level-Sicht stehen die Vorzeichen ganz gut. Was man sich dann wünschen kann, ist, ich sag mal, dass die Protokollfortschritte weitergehen, und bei Ethereum beispielsweise tun sie das. Das Spannende wäre jetzt natürlich, wenn noch ein, zwei richtig große, massenkompatible Nutzungscases neu auftreten werden. Und ich denke, ich würde mal so in Richtung Games schielen, dass sich dort ein neuer Nutzungscase bilden könnte, auch wenn es gerade noch relativ früh ist.
Und dazu vielleicht auch noch an Nutzungscases. Da hat jetzt vor kurzem Coinbase eine Studie mit The Block rausgebracht, wo die identifiziert haben, dass bereits über die Hälfte der Fortune 100 Companies bereits Initiativen in Blockchain, Krypto, Web3-Bereich intern gestartet haben. Und wenn man optimistisch auf Innovation ist, dann kann man ja wahrscheinlich erwarten, dass da das ein oder andere rauskommen würde. Vieles davon ist natürlich noch experimentell und man muss abwarten, was da kommt. Aber ich glaube, umso mehr große Player, große Akteure sich damit auseinandersetzen, desto mehr Kredibilität wird die Szene natürlich auch bekommen. Und wenn jetzt eine Schweizer Zentralbank einen Central Bank Digital Currency rausbringt, dann sagt es ja aus, dass zumindest etwas an der Technologie interessant genug ist, dass wirklich große Akteure sich hiermit beschäftigen. Und von daher, ich glaube, trotz des gesamten Preiszyklus in Krypto, die Innovation geht weiter. Wir haben in den letzten 2 Jahren vieles geschaffen, was auch fortwährend bestehen bleiben wird. Es gibt effizientere Trading-Plattformen in DeFi, effizientere Lending, Liquiditätsplattformen. Es gibt bessere Infrastruktur, es gibt skalierbarere Lösungen mit den L2s, die jetzt auf dem Markt sind. Und ich glaube, viele Probleme, die wir im letzten Zyklus hatten, werden einfach im nächsten Zyklus weniger gesehen, was dann, soweit das Interesse wiederkommt, auch mehr Innovation und Aktivität ermöglichen wird.
Ich glaube auch am Ende, es wurde viel Infrastruktur dazu geschaffen. Es wurden letzten Endes ja auch viel, ich sag mal, stabilere, dezentrale Handelsplätze geschaffen. Und trotzdem ist es so, die eine große neue Innovation, die jetzt für Excitement wieder sorgt und die, ich sag mal, jetzt, ich sag mal, jenseits von monetären und DeFi-Use Cases eine breite Masse erreicht. Ich glaube, die wird sich noch herauskristallisieren müssen. Und ich würde sagen, wenn wir sie entdeckt haben, dann sprechen wir hier bestimmt drüber.
Ja, ich würde sagen, es ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube, das hätte ich besser so nicht machen können. Mir bleibt natürlich trotzdem nur der obligatorische Hinweis für immer an unsere Hörer, dass wenn ihr Themenwünsche, Feedback, Kritik oder Fragen habt, dann schickt uns gerne an backers-bets@financeforward.com. Bewertet diesen Podcast sehr gerne auf Apple oder Spotify positiv. Wir freuen uns da sehr drüber. Ich freue mich sehr darüber, wenn wir uns in einer der weiteren Folgen nochmal sprechen. Und Jan, wir uns ganz sicher in 2 Wochen nochmal sprechen. Da wird ja auch das 2. Quartal abgelaufen sein. Das heißt, wir werden recht viel darüber sprechen, wie das Quartal für euch gelaufen ist. Ich freue mich sehr drauf und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute.
Danke, Flo.
Ich freue mich auch drauf. Bis bald, Flo. Ciao.
Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.